Ja, vielen Dank für dieses passende Lied. Was ist Hoffnung? Ist das eine bloße Vertröstung, die ganz schnell wieder verpuffen kann? Oder ist Hoffnung eine Kraft, die Menschen in Bewegung setzt? Weil sie sagen, ich habe eine Hoffnung, ich habe ein Ziel. Wir haben das zum Beispiel gesehen vor 4 Jahren, als im Ahrtal diese verheerende Flut alles oder sehr viel zerstört hat. Was haben die Menschen gemacht? Sind sie geflohen, haben gesagt, oh, ist alles kaputt und machen wir nichts weiter? Sie haben angefangen aufzuräumen, sie haben angefangen neu zu bauen, sie haben die Hoffnung gehabt, dass sie das wieder so hinbekommen, wie es mal war und eigentlich viel schöner, mit viel Kraft und Sorgen, mit viel Problemen, aber trotzdem. Nicht, weil sie jetzt alles in der Hand hatten, sondern weil sie hofften, das wird wieder und wir bekommen es hin. Es war ein Motor, der sie handeln ließ. Und das geschieht auch, denke ich, im Kleinen. Da ist eine Frau, die nach einer schweren Diagnose Mut gemacht bekommt, wenn du bestimmte Schritte einleitest, Veränderungen hast, dich in Bewegung setzt, dann wird Gesundheit kommen und sie bekommt in der Gemeinde Zuspruch und Trost und dann wagt sie neue Schritte auch zur Gesundung und da bewegt sich etwas. Da werden wir getragen. Und auch die ersten Täufergemeinden haben das so erlebt, dass eine Hoffnung sie in eine Bewegung hineingebracht ist, die ist atemberaubend. Diese ersten Täufer, die dort in Zürich eine neue Form von Gemeinde aufbauten, die glaubten, dass dieses Reich Gottes und das, wie die Bibel Gemeinde beschreibt, dass das nicht nur irgendeine Utopie ist oder irgendeine Vergangenheit vor 1500 Jahren damals, sondern dass das real umzusetzen ist in dieser Zeit. Und sie haben sich entschieden, radikal nach dem Evangelium zu leben, manchmal sehr radikal. Sie wollten Kirche neu aufbauen, gestalten, so wie Jesus in den Evangelien Kirche gebaut hatte. Einfach, verbindlich und mit klarer Hingabe. Und diese Hoffnung hat sie bewegt, dass Kirche hier gestaltet werden kann und dass es eine Ewigkeit bei Gott gibt und dass das wichtig ist, dass wir heute uns darauf vorbereiten. Wir feiern, wie gesagt, dieses 500. Jubiläum, seit diese ersten Täufer dort unter Lebensgefahr ihre Glaubenstaufe vollzogen. Sie wollten wirklich nur Glaubende taufen, keine Säuglinge. Und das war ein revolutionärer Schritt, weil sie zuerst mal begannen, überhaupt die Bibel in ihrer eigenen Sprache zu lesen. Das war 1500 Jahre kaum möglich. Das haben nur die Priester gekonnt. Es gab keinen Buchdruck. Das können wir uns gar nicht vorstellen, nicht wahr? Jetzt wurde das plötzlich, so, Moment, oh, siehst du? Gut, dass ich das sehe hier. Also, das ist der Titel. Jetzt lasen sie das und sagten, das ist doch alles eigentlich ganz anders, wir müssen Kirche anders aufbauen. Man muss denken, es gab Messe nur in Latein, ja, Vorlesung nur in einer Sprache, die das Volk ja nicht verstand. Revolutionär. Und wir genießen heute die Früchte dieser Zeit. Dieser Begriff Hoffnung leitet sich auch ab von dem Wort hüpfen. Also wenn man eine Hoffnung hat, die setzt in Bewegung, weil sie Freude macht, weil sie, da freue ich mich drauf. Heute kam ein kleines Mädchen an und sagt, ich habe Geburtstag, am 22. August. Da freut sie sich jetzt schon drauf, ist doch logisch, toll. Ja, das setzt in Bewegung. Was können wir heute von der Täuferbewegung lernen an Hoffnung und wie kann uns das in die Zukunft helfen? Gucken wir einen kurzen Moment in die Geschichte, dann in das Wort Gottes und dann schauen wir nochmal, was der Geist Gottes sagt. Diese endzeitliche Hoffnung war ein ganz entscheidendes Element der Täuferbewegung und das ist, glaube ich, in unserer Zeit etwas untergegangen. Hoffnung leben, die Frage nach dem Reich Gottes, die Frage nach dem, wo gehen wir hin und wie wird sich dieses Reich Gottes entwickeln. Die Täufer haben da eine enorme Energie herausgenommen und sie waren deswegen auch sozusagen der radikale oder auch der linke Flügel der Reformation. Neben Luther, Zwingli und Calvin, so ein bisschen Kirchengeschichte, kennt ihr ja vielleicht, der lutherische und der reformierte Flügel. Diese Täufer, die wollten sagen, wenn Gott sein Reich baut und wenn Jesus wiederkommt, dann müssen wir und wollen wir heute daraufhin leben und unser Leben dahin gestalten. Unter Lebensgefahr. Die haben nicht auf materiellen Reichtum, auf Karriere, auf politische Veränderungen oder auf irgendwelche materiellen Dinge gehofft. Die haben sich unter Lebensgefahr darauf vorbereitet, Reich Gottes Kirche zu bauen, koste es, muss man schon was sagen, was es wolle. Und manchmal frage ich mich, warum wir so mut- und hoffnungslos sind in unserer Zeit, weil wir keine großen Ziele mehr haben. Weil wir die Freiheit ja genießen, weil wir keine Vision mehr haben von dem, wie Kirche wirklich ganz anders gestaltet werden könnte. Ein Bild, auf das wir zuhüpfen. Und ich merke das bei neuen dynamischen Gemeindebewegungen. Da spürt man noch mal etwas mehr von diesem Engagement. Und ich wünschte mir, das beginnt auch in unserem Bund so. Vielleicht ist das ein neuer Aufbruch, unser Bund 25, noch mal neue Wege zu gehen. Nicht nur äußerlich in den Strukturen, sondern das hat auch eine innere Neufokussierung zur Folge. Also aus der Geschichte unserer Kirche und unseren Kirchen nochmal so zu sehen, da waren Menschen, die haben damals, erinnert euch an Hannover, erinnert euch an die Gemeindegründungen hier in unserem Raum, in der Gesamtgemeinde und auch eure Gemeindegründung, Menschen, die begonnen haben, mit viel Engagement und Opfern Gemeinde zu bauen, mit einer Hoffnung, hier an diesem Ort so zu leben. Welche Hoffnungsgeschichten schaust du dir an und liest du nochmal so aus der Geschichte, auch aus der Kirchengeschichte, aus deiner Gemeindegeschichte? Fragst die alten Leute, wie habt ihr das damals gemacht? Und was können wir heute machen? Ich lese uns einen Text aus Römer 8. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Söhne und Töchter Gottes bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Es ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt und handeln unerlässlich und unbeirrbar, dass es sich erfüllt. Es geht um die Hoffnung, nicht nur für unser eigenes Leben, sondern für die ganze Schöpfung. Und damit ist alles gemeint, was auf dieser Erde von Gott geschaffen ist. Der Boden, auf dem wir stehen, die Tiere, alles, das soll befreit werden von der Vergänglichkeit. Es ist eine Hoffnung auf Unbegrenztheit, auf Unzerstörtheit. Und die Täufer atmeten aus Gottes Wort diese Hoffnung und wollten damit auch ihre Welt verändern. Und An dieser Stelle erleben wir, dass unsere Schöpfung ja seufzt, nicht? Ich habe dieses Schild an der Elbe in Elster fotografiert und es ist für mich irgendwie so symbolisch, nicht wahr? Der Zufahrt zur Friedenstraße ist versperrt, es gibt eine Sackgasse und wenn man unsere Welt heute beguckt, dann könnte man wirklich seufzen oder vielmehr schreien. Was wir alles an Nachrichten kriegen, was wir an Fake News kriegen, was Menschen glauben oder auch nicht glauben, was Politiker verlauten lassen. Es ist jedes Mal, wenn man die Nachrichten aufschlägt, egal von welchem Kontinent oder aus welchem Machtzentrum man Nachrichten hört, es ist zum Seufzen, zum Schreien. Manchmal denkt man, seid ihr alle verrückt geworden, ihr zerstört so viel an Schöpfung, so viel an Wirtschaft, so viel an Menschenleben, an Zukunft. Und dann kommen natürlich die kleinen Seufzer, nicht wahr? Ihr kennt sie alle, so die persönlichen Sachen, dass manche Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten, dass man so seine Sorgen hat, ob es die Gesundheit ist oder die Sackgassen, die wir manchmal für uns selber oder für andere Menschen erleben. Das Gefühl, da ist Sackgasse und da ist gesperrter Weg und man kann nur noch seufzen. Und dann schauen wir aber in die Geschichten von Menschen, die das anders gesehen haben, in die Geschichten der Bibel. Menschen, die Hoffnung hatten. In allen Religionen findet man das, bei Hiob findet man das, bei den Jüngern findet man das. Die Jünger, die eine große Hoffnung auf Jesus gesetzt haben, schwer enttäuscht waren, 3 Tage lang allerdings nur, als Jesus tot war, haben sie gedacht, all unsere Hoffnung ist dahin. Und nach seiner Auferstehung merken sie, hier öffnet sich ein ganz neues Bild. Wir können neu leben. Wir haben Hoffnung. Er würde nur eine kurze Zeit im Himmel bleiben, dann würde er wiederkommen, dann gibt es das 1000-jährige Friedensreich und das würde beginnen. Die Apostel hatten diese lebendige Hoffnung. Sie lebten in der Naherwartung, Jesus würde wiederkommen und das Reich Gottes in Kürze aufbauen. Und dann sind etliche Jahrzehnte ins Land gegangen. Und dann gab es um das Jahr 1000 noch wieder so eine Bewegung. Ja, jetzt um diese besondere Jahreszahl käme Jesus dann wieder. Wir wissen, die Jahreszahl an sich bedeutet überhaupt nichts, weil wir noch nicht mal klar haben, wie wir sie berechnen könnten. Aber um 1525 waren die Täufer, die wieder deutlich machten, Mensch, Jesus kommt wieder und wir müssen in der Erwartung auf dieses Reich leben. Und dann müssen doch längere Zeiten gedacht werden. Um das Jahr 2000, manche erinnern sich, gab es wieder so einen Hype, ja jetzt passiert etwas, manche Leute berechnen das irgendwie, ne, und sie meinen, das wäre toll. Und jetzt sind wir 2024, 2025, 500 Jahre danach, wann kommt Jesus wieder? Was ist das für eine Vision? Die Reformatoren haben unsere Täufer als Schwärmer verurteilt und haben gesagt, dass das Friedensreich Gottes und das Reich Gottes, das hat mit Konstantin, mit der konstantinischen Wende damals begonnen, als das Christentum sozusagen sich als Weltreligion ausarbeitete. Nein, das haben die Täufer abgelehnt und haben gesagt, das ist nicht das Reich Gottes. Biblische Zukunftsbilder, ich will mal einen Moment darauf eingehen, was ist das eigentlich, die Zukunft, auf die wir hinarbeiten, die Hoffnung für Menschen. Und da gibt es so verschiedene Bilder. Das eine in Abrahams Schoß, dieses ganz emotionale, persönliche, ein Mensch ist geborgen bei Gott oder bei einem der Väter des Glaubens. Abrahams Schoß, so wie bei Muttern oder Vatern oder wie auch immer, nicht wahr? Wenn das noch ein gutes Bild ist. Und dann ist das Bild, das Jesus daneben sagt, es gibt Wohnungen im Himmel. Da ist Abraham nicht mehr vorhanden, aber der ist dann auch vorhanden. Dann das Bild, die Zukunft wird sein, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir wieder mit ihm zusammen sind, so wie die Jünger das damals auf der Erde waren. Und ein anderes Bild ist, dass wir werden ihm entgegen als Christen, als Glaubende entrückt werden. Wir werden ihm begegnen. Er wird uns holen in seine Herrlichkeit. Und ein anderes biblisches Bild ist, dass auf dieser Erde es noch ein Friedensreich geben wird. Ob das nun 1000 Jahre sind, da will ich mich nicht drüber streiten. Aber dass diese Erde, auch diese Schöpfung nochmal eine Chance hat, sich so zu entwickeln, wie Gott es sich ursprünglich gedacht hat. Oder es gibt ein anderes Bild von der Zukunft. Wir werden einfach Jesus sehen und es wird eine neue Erde, einen neuen Himmel geben. Welche Hoffnung, möchte ich fragen, lebt eigentlich in dir ganz persönlich, für dieses Leben und für diese Schöpfung? Es gibt ja so viel Hoffnungslosigkeit, die man heute den Menschen einredet. Es gibt einige, die ernsthaft glauben, sie wären die letzte Generation. Das haben schon viele andere Generationen geglaubt. Es ist auch irgendwie so eine Art von Endzeitberechnung anhand von Grad Celsius oder Fahrenheit oder wie auch immer. Jetzt nennen sie sich die neue Generation. Das ist schon ein bisschen hoffnungsvoller. Es ist eine neue Generation, ja. Manchen Christen ist auch die Hoffnung vergangen und das Bekenntnis, He is God, the whole world in his hand. Immer noch hat unser Gott diese Welt in seiner Hand. Viele haben versucht, die Zukunft zu berechnen. Wann kommt er denn wieder? Ist ein bisschen ruhiger geworden um diesen Gedanken im Moment, wann die Wiederkunft Jesu vielleicht da ist. Es gibt immer noch einige, die versuchen, irgendwelche Berechnungen zu machen. Aber ist das so? Wird Jesus wiederkommen, ehe wir in Rente gehen, ehe wir sterben? Werden wir das noch erleben? Diese Naherwartung hatte die Täuferbewegung. Und das war immer ein wichtiges Thema für Kirchen, weniger als im freikirchlichen Bereich. Und ich will das nur deutlich machen, in meiner Jugend und auch vor 15 Jahren in unserem Landesverband gab es noch aus dem Mund angesehener Pastoren während der Predigt zu hören, ich bin persönlich überzeugt, dass Jesus noch zu meinen Lebzeiten wiederkommen wird und ich die Entrückung miterleben werde. Der liebe Kollege ist vor einigen Jahren heimgegangen zum Herrn und hat ihn so auch gesehen. Aber diese Hoffnung, ja, es wird so sein, Jesus kann kommen. Die Täuferbewegung und manche Freikirche ist nicht anders zu verstehen, als dass sie diese Hoffnung in Bewegung gehalten hat. Ja, deswegen müssen wir unserer Generation das Evangelium, sag mal, schmackhaft machen. Müssen wir auf die Straße, müssen wir an die Menschen heran, müssen kreativ sein, uns mit Pro Christ nochmal neue Ideen überlegen, müssen immer wieder fragen, wie kriegen wir diese gute Botschaft, die uns selber so bewegt hat und die uns selber so einen tollen Lebensrahmen gibt, wie kriegen wir die weitergesagt? Naherwartung, das motiviert. Und zwar auch, nicht nur, ihr müsst jetzt alle Christen werden, sondern auch für die Schöpfung, auch für die Geschöpfe, auch dafür, dass wir eine Welt Gott wiedergeben oder ihm zur Verfügung stellen, wo wir sagen, wir waren treue Verwalter. Wir haben was Gutes gemacht und wir haben nicht Mensch und Schöpfung mutwillig zerstört. Also nicht nur die Menschen, sondern jedes Tier, jede Pflanze, dieser Planet wartet darauf, dass die Kinder Gottes ihr Seufzen hören und sich engagieren. Und manchmal ist es so, dass unsere Naherwartung doch so ist, naja, er kann ja irgendwann wiederkommen, aber noch nicht jetzt, wir haben ja noch ein paar Projekte, nicht wahr? Manfred Siebold singt das ja so. Herr, komm doch wieder, aber noch nicht jetzt. Hand aufs Herz, mit welcher Priorisierung denkst du und lebst du die Zukunft? Jesus kommt wieder, das Reich Gottes kommt wieder, wir haben eine großartige Zukunft. Oder sind wir so depressiv, dass wir sagen, wir können ja doch nichts machen? Gott hat eine Zukunft und Paulus sagt, ihr dürft darauf hoffen. Ein Bild wird enthüllt und ihr dürft euch jetzt dafür engagieren. Atmet das mal ganz tief ein. Das Wort Gottes sagt sehr viel dazu. Hoffnung allerdings gründet auf einer Erfahrung. Hoffnung gründet darauf, dass du den lebendigen Gott erlebt hast als einen, der dein Leben mit Hoffnung erfüllt. Ohne den Geist Gottes, ohne dieses Geschenk, bleibt Hoffnung irgendwie ein Luftschloss. Es braucht diese existenzielle Gottesbegegnung im Wort, im Geist und auch im Wasser der Taufe. Und Paulus und Jesus reden davon, wer keine Begegnung mit dem Himmel hat, keine Berührung Gottes erlebt hat, der wird sich für die Dinge, die Gott interessieren, nämlich diese Erde, diese Schöpfung, nicht so engagieren wie einer, der vom Geist Gottes darauf hin beseelt ist. Hoffnung wird initiiert durch den Geist Gottes. Und die Täufer haben ihre Hoffnung lebendig gehalten, weil sie Kraft schöpften aus dem Wort, aus dem Geist, nach den Maßstäben des Reiches Gottes zu leben. Und jetzt ist es für mich total interessant, dass es deutlich wird, dass wenn es um die Zukunft geht, in den jüdischen und auch in den christlichen Apokalypsen immer davon die Rede ist, die Endzeit, die sowohl fürchterliche Katastrophenszenarien ansagt, in der Offenbarung etwa, zugleich aber intensiv die Rettung im göttlichen Neuanfang deutlich macht. Und ich zitiere jetzt mal Jürgen Moltmann: In den endzeitlichen Katastrophen soll nichts Geringeres als der Geist Gottes ausgegossen werden, um alles Sterbende lebendig zu machen. Das geschieht. Und das geschieht heute, meine ich, nicht gerade im Westen, aber in vielen Ländern, dass Menschen zum Glauben kommen, Muslime zum Glauben kommen, dass es eine neue Bewegung gibt und dass wir erleben, wie der Geist Gottes ausgegossen wird und Sterbendes lebendig macht. Wo immer das hinführen wird. Ich mache keine Berechnungen. Aber ich freue mich darauf und lebe darin, dass Gott jederzeit auftauchen kann, dass Jesus wiederkommen kann und dass wir auf eine Zukunft bei ihm hinzugehen. Öffne dich an dieser Stelle für die Wirkung des Heiligen Geistes. Atme das ein, dass der Heilige Geist diese Welt nicht aufgegeben hat. Und wie können wir das nun leben? Das ist ja die Frage. Wie kann uns das jetzt in Schwung bringen? Wie geht das? Wie können wir das neu als Energiequelle in die Zukunft bringen? Das ist mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude, vollen Frieden schenkt und eure Hoffnung durch die Kraft des Geistes immer unerschütterlicher wird. Also, welche Prioritäten setzen wir? Von Jesus her. Benennen wir das als eigenes Lebensziel, Jesus nachzufolgen und uns an ihn zu binden und sein Leben in dieser Welt deutlich zu machen, von ihm her zu leben. So wie Martin Luther sagt in der Zukunft, ich pflanze auch heute noch ein Apfelbäumchen, wenn ich weiß, die Welt geht morgen unter. Wir werden uns heute engagieren, auch wenn wir wissen und manchmal denken, es ist nicht nachhaltig, es wird vielleicht gar keine Früchte mehr tragen, aber wir werden uns immer für Menschen, für Sterbendes, für Notwendiges engagieren und uns einsetzen. Was können wir heute in dieser Welt noch in Ordnung bringen, noch neu machen, als eine gute Investition in die Zukunft, auch in das tausendjährige Reich, wenn das und wie es irgendwie stattfinden wird. Eine Schöpfung gilt es wirklich zu bewahren, auch für unsere Ururenkel. Diese Schöpfung hat erstmal eine Zukunft von Gott. Gott wird sie vollenden, Gott hat noch etwas mit ihr vor. Sie ist ihm sehr kostbar und sie ist nicht mit Füßen zu treten. Wer diese Hoffnung atmet, der lebt auch heute anders. Und dann geht es natürlich um dieses Teamwork mit Jesus, dass wir im Alltag leben können, wo wir erwarten können, Gott hat gute Werke vorbereitet. Wir rechnen mit seinem Wirken. Wir werden von dieser Hoffnung für andere Menschen beschwingt, für unsere Nachbarn, für unsere Freunde. Und irgendwann gibt es ein Weltereignis, irgendwann kommt Jesus wieder oder wir werden entrückt, wie auch immer. Aber darauf fokussieren wir uns nicht, sondern wir sagen jetzt, Gott wird diese Welt zu seinem Ziel bringen. Und das letzte Wort hat er und darauf konzentrieren wir uns. Die Täufer haben das entdeckt und haben das zum Teil sehr radikal und manchmal sehr gesetzlich auch in Angriff genommen, ja. Und wir wissen, dass Luther und Zwingli für sie eigentlich Weicheier waren, weil sie gesagt haben, ey, die sind nicht radikal genug, die nehmen das nicht so ganz wörtlich und die sind zu halbherzig. Und wir wissen, dass auch die großen Reformatoren viel, viel gelitten haben und viel, viel erkämpft haben. Es ist so, wie wenn du ein großes Fest planst, zum Beispiel einen Geburtstag, dann bereitest du dich darauf vor. Dann bist du ständig in den Gedanken für eine perfekte Vorbereitung. Du wählst jetzt zum Beispiel für eine Hochzeit die Farben aus, die Musik, das Essen und denkst, das kommt. Da ist ein Termin gesetzt und bei der Wiederkunft wissen wir nicht, wie er aussieht. Aber in ähnlicher Weise dürfen wir uns vorbereiten und sagen, uns schön machen, unsere Gemeinde schön machen, unsere Welt schön machen, für Gott, für das große Fest, das Gott uns bereithält. Und darum sind für mich Gemeinden Hoffnungsorte, wo das verkündet wird, wo das gelebt wird, wo wir so viel Potenzial für Weltveränderung haben. Und ich muss mich fragen lassen, bin ich eine Bremse an dieser Stelle oder bin ich einer, der das voranbringt und ein Katalysator, der Hoffnung eingeatmet hat und anderen Hoffnung macht? Und ein letztes, Heiner Christian Rust, auch in Hannover gut bekannt, jedenfalls unser kürzlich verstorbener Kollege, spricht in seinem Buch Zuhause in der Schöpfungsgemeinschaft davon, wir brauchen ein Krisenmanagement mit Hoffnungspotenzial. Er fragt, ist meine Weltanschauung etwa von einem vorwiegend apokalyptischen Weltuntergangsszenario geprägt oder von der Aussicht auf eine neue kosmische Ordnung, in welcher Frieden und Gerechtigkeit herrschen? Das fasst, glaube ich, diese Predigt sehr gut zusammen. Wovon ist deine Zukunftshoffnung geprägt? Wenn eine Krise kommt, dann haben wir ein Krisenmanagement mit Hoffnungspotenzial, mit dem, ja, mit Gottes Kraft werden wir neue Hoffnungszeichen setzen, werden wir vorangehen und werden nicht immer nur bejammern, dass alles nicht mehr so ist, wie es gestern war. Gott selbst setzt ein Hoffnungszeichen. Das habe ich an einem Wasserfall in Island fotografiert. Lassen wir uns diesen Regenbogen nicht entwenden. Von niemandem. Es ist ein Symbol Gottes, ein Geheimzeichen Gottes zwischen seinen Menschen, zwischen seinen Kindern und ihm. Diese Welt hat Hoffnung und Zukunft. Diese Welt geht nicht zugrunde, weil wir sie zugrunde richten, sondern diese Welt hat Gott in seiner Hand. Dort ist unsere Hoffnung verankert und darum dürfen wir hüpfen vor Freude. Diese Hoffnung setzt uns in Bewegung und eine eurer Hoffnungen ist jetzt auch erfüllt. Die Predigt ist zu Ende.